Die Erfahrungsstunde hatten wir, das Bibelgespräch, jetzt die Predigt und ich wünsche uns allen Gottes Segen dazu. Ich lade euch ein, ihr könnt schon mal das Buch Jona aufschlagen. Ihr könnt schon mal das Buch Jona aufschlagen, wo wir heute uns mit beschäftigen werden. So, ein bisschen brauchen wir noch, bis die Präsentation da ist. Aber ihr könnt Jona schon mal suchen, einer der kleinen Propheten. Wir haben uns jetzt viel beschäftigt in den letzten Predigten, wer Gott ist, wie er uns führt, wie wichtig es ist, dass wir Vertrauen zu ihm haben. Und heute möchte ich noch einen Aspekt mit euch in dieser Predigt anschauen. Dazu, wer Gott ist. So, wunderbar, funktioniert. Kann man es lesen? Ja. Das Buch Jona, eines der kleinen Propheten. Und ich bin gespannt, was Gott uns dadurch heute sagen will. Das Buch Jona ist gar nicht so unwichtig. Wenn wir im Neuen Testament schauen, dann bezieht sich Jesus auf dieses Buch. Wir lesen in Lukas 11, da steht, die Menge aber drängte herzu, da fing er an und sagte, dies Geschlecht ist ein böses Geschlecht, es fordert ein Zeichen und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Jona. Denn wie Jona zum Zeichen geworden ist für die Leute von Ninive, so wird es auch der Menschensohn sein für dieses Geschlecht. Was war das Problem des Volkes? Jesus hat viele Zeichen getan. Er hat Kranke auferweckt, er hat selbst Kranke geheilt, er hat selbst Tote auferweckt, er hat Aussätzige geheilt, er hat Blinden das Augenlicht gegeben, er hat Stummen gegeben, dass sie wieder reden konnten. Und trotzdem fragen die Leute ihn nach einem göttlichen Zeichen dafür, dass er wirklich der Messias ist. Und Jesus sagt, es wird ihnen kein Zeichen gegeben werden als nur das Zeichen des Jona. Und deswegen ist es auch gut, sich mit der Geschichte von Jona zu beschäftigen, weil die Geschichte von Jona auch eine ist, die mit Jesus zu tun hat und die uns helfen kann, Jesus besser zu verstehen. Wer war Jona? Wann hat er gelebt? Im zweiten Buch der Könige lesen wir, im 15. Jahr Amasjas, des Sohnes des Joasch, des Königs von Juda, wurde Jerobeam, der Sohn des Joasch, König über Israel und er regierte zu Samaria 41 Jahre. Und er tat, was dem Herrn missfiel und ließ nicht ab von allen Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen machte. Er stellte wieder her das Gebiet Israels von dort, wo es nach Hamat geht, bis an das Meer der Araber nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten, der von Gad Hefer war. Zweiter Könige, muss ich dir nachher sagen, normal habe ich es oben mit stehen, ist ein Fehler auf der Folie, dass es nicht genau steht. Ich kann dir nachher, nach der Predigt, in den Handnotizen, da habe ich es drin stehen, wo er steht, genau. Es müsste Zweiter Könige sein, aber das genaue Kapitel habe ich jetzt nicht im Kopf, genau. Was lernen wir hier? Er war ein bekannter Prophet Gottes und er hatte vorhergesagt, dass Gott das Gebiet des Reiches Israel wiederherstellen wird, des Nordreiches. Zur Zeit vom König Jerobeam dem Zweiten ist das auch geschehen. Und wir lesen, der König Jerobeam war kein guter König, sondern er folgte im Götzendienst seiner Väter und trotzdem hat Gott das Gebiet des Landes wiederhergestellt. Warum? Weil Gott es vorhergesagt hatte. Gott hatte gesagt, ich will das Volk wieder segnen, ich möchte, dass es ihm gut geht. Und auch wenn wir einen König haben zu der Zeit, der nicht gut war, hat Gott zu seinem Wort gestanden und hat das Volk wieder gesegnet. Das heißt, normalerweise haben wir ja im Kopf, ein guter König, Gott segnet das Volk, und es geht ihm gut, es vergrößert sein Gebiet, ein schlechter König, Gottes Zorn liegt darauf und sie verlieren Land und ihre Feinde sind stärker. Hier tut also Gott etwas, dass er seinem Volk Segen gibt, den es nicht verdient hat, sondern er hilft ihnen, obwohl sie nicht den Gehorsam zeigen. Und es ist ein wichtiger Punkt, dass wir das im Kopf behalten. Zu welcher Zeit geschieht das, das wir hier lesen? Das heißt, es ist eine Zeit, wo Gott das Volk segnet, auch wenn es diesen Segen nicht verdient hat. Weiter lesen wir, denn der Herr sah den bitteren Jammer Israels an, dass sie bis auf den letzten Mann dahin waren und kein Helfer in Israel war. Und der Herr hatte nicht gesagt, dass er den Namen Israels austilgen wollte unter dem Himmel. Und er rettete sie durch Jerobeam, den Sohn des Joasch. Was aber mehr von Jerobeam zu sagen ist und alles, was er getan hat, seine tapferen Taten, wie er gekämpft hat, wie er Damaskus und Hamat wieder an Israel gebracht hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Israel. Das heißt, zur Zeit Jerobeams des Zweiten, ungefähr 787 bis 747, hat er geherrscht. Das heißt, wir befinden uns nach Elia und Elisa, aber vor der Zerstörung des Nordreiches Samaria, die hat im Jahr 722 stattgefunden. Also, kurz bevor es mit dem Nordreich Israels zu Ende geht, weil Gott durch seine Propheten immer wieder gesagt hat, dass sie den Götzendienst aufgeben sollen, schenkt Gott dem Volk also eine Zeit der Gnade. Diese Gnade hat nichts damit zu tun, dass das Volk sie gesucht hätte, sondern weil Gott sagt, er sah den bitteren Jammer Israels an und er sagt, ich möchte euch noch einmal helfen, ich möchte, dass es euch gut geht. Und er sehnt sich danach, dass das Volk reagiert und sagt, Gott ist gut, Gott hilft uns, Gott segnet uns und wir entscheiden uns dafür, diesem Gott wieder gehorsam zu sein. Das ist das Ziel, das Gott hat und zu dieser Zeit lebte eben der Prophet Jona. Wenn wir uns das Buch Jona anschauen, dann merken wir, dass es eine recht einfache Struktur hat. Es gibt zwei deutlich abgesetzte Teile, Kapitel 1 und 2 und Kapitel 3 und 4 ist dann der zweite Teil. Jeder Teil hat ungefähr den gleichen Aufbau. Es gibt eine Vorgeschichte, Gott und Jona, Gott redet zu Jona. Dann haben wir einen Teil, wo Jona mit den Heiden zusammen ist, heißt mit Leuten, die Gott nicht kennen, und dann wieder einen Teil, wo Jona das Gespräch mit Gott sucht. Und das ist der Aufbau in beiden Teilen. Dazu muss man sagen, wenn man sich das Buch Jona anschaut, es ist vielleicht eines der am meisten zusammengestellten, also wirklich geplanten Bücher des Alten Testaments. Wenn man sich mit der Sprache auskennt, wenn man das Buch anschaut, dann ist es nicht einfach nur ein Romanbericht, sondern hier hat jemand in der ganzen Struktur, in der Worte, die er verwendet, genau geschaut, was er macht. So ähnlich, wie wir das von der Offenbarung kennen oder vom Buch Daniel. Also nicht einfach nur halt einen Reisebericht gegeben, eine Erfahrung, sondern genau gefragt, okay, wie kann ich das strukturieren, wie kann ich die Botschaft verstärken? Und ein bisschen dessen möchte ich mit euch heute erforschen. Fangen wir an, das Buch Jona zu lesen. Der Teil 1 beginnt, es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm: Sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe? Wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm: Was hast du da getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen. Aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen: Ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu. Denn du Herr, tust, wie es dir gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Mein Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona an Land. Das war der erste Teil des Buches. Ist uns sicherlich gut geläufig. Wir haben es schon oft angeschaut. Lasst uns mal hineingehen. Hier eine Karte der damaligen Welt. Wenn man sich das anschaut, dann haben wir hier oben Ninive. Und hier unten ist das Tote Meer, der See Genezareth, hier ungefähr. Das heißt, wir sehen von Israel, das sich hier im Norden erstreckt hat, des Volkes Israel, war Ninive ziemlich weit weg in der nördlichen Route. Und Tarsis ist genau in der gegenteiligen Richtung. Jona entschließt sich also und sagt: Gott, dorthin will ich nicht, wo du mich haben willst, ich gehe genau in die andere Richtung. Was interessant ist, wenn man es mit noch etwas vergleicht, wo Gott jemanden gesagt hat in der Bibel, gehe. Und dieser Vergleich ist relativ deutlich, wenn man die Sprache kennt und wenn man sieht, welche Worte der Schreiber benutzt. Es hat nämlich sehr viel mit dem ersten Buch Mose zu tun und mit der Geschichte von Abraham. Hier unten ist Ur. Der Auftrag an Abraham war, von Ur auszuziehen. Er hat nicht den Weg über die Wüste genommen, sondern er ist hier oben rumgegangen und kam dann nach Israel. Das ist interessant zu wissen. Ninive liegt also ein bisschen in der Richtung, aus der auch Abraham kam. Wenn wir die Abrahamsgeschichte anschauen und Jona und Abraham miteinander vergleichen, dann sehen wir, worum es Gott eigentlich ging. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. 1. Mose 12 ist diese Geschichte. Gott beruft also Abraham und sagt, geh aus. Geh aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeige. Und was ist das große Ziel von Gott? Du sollst ein Segen sein. Er sagt nicht nur, Abraham, geh aus, bete du nur mich an, geh aus dem götzendienerischen Volk deiner Familie, deines Umfeldes in Ur, damit ich dich segnen kann und es dir gut geht, sondern er sagt zu ihm, geh aus, ich will dich segnen, wenn du es tust, damit du ein Segen bist für andere. Wenn wir Jona und Abraham vergleichen, dann bekommen beide eben den Auftrag, geh raus aus deinem Heimatland zu einem feindlichen Volk, denn das Land Kanaan, auch wenn es für Abraham noch nicht bekannt war, waren Götzen, die dort gewohnt haben, und sei dort ein Segen. Was sagt Gott zu Jona? Aus dem Heimatland, wo du herkommst, und sei ein Segen für die Nineviten. Rufe sie zur Umkehr. Lass sie erkennen, wer ich bin, und hilf ihnen, zu mir zurückzukommen. Wenn wir schon ein bisschen vorlesen in Jona Kapitel 4, dann lesen wir, warum Jona das nicht tut. Oft, wie es auch bei uns in unserer Kultur heute in Romanen ist und so, manches Wichtige erfährt man erst später. Warum geht Jona nicht? Das aber verdross Jona sehr und er war zornig und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass die Niniviter gefährliche Leute sind und mich umbringen werden, wenn ich das sage. Nein, was lesen wir? Denn ich wusste, dass du gnädig und barmherzig und langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Das ist schon ein Hammer, oder? Warum macht Jona nicht, was Gott ihm sagt? Weil er Angst hat, dass Gott den Ninivitern gnädig ist. Das sind Götzendiener. Das sind grausame Leute. Wie hat Ninive Kriege geführt? Man wusste, wenn sie kommen, sie schlitzen Schwangeren den Bauch auf und hauen die Babys an Steine. Das war bekannt. Hat Jona einen Grund dafür, zu sagen, die willst du segnen? Wenn wir uns reinversetzen, wenn man sich damit beschäftigt, wie damals die Einwohner von Ninive drauf waren, dann kann man das verstehen. Aber das, was Jona tut im Vergleich mit Abraham, ist, dass Jona sich weigert, zu den Heiden zu gehen. Und das ist eine Umkehrung des Auftrages, den Abraham bekommen hat. Denn Gott hat zu Abraham explizit gesagt, geh aus deiner Heimat, ich will dich segnen, damit du ein Segen bist. Was wir aber merken ist, dass Jona in der Zwischenzeit eine Einstellung hat, in der er sagt, der Wohlstand Israels steht an erster Stelle. Wir sind Gottes Volk, wir sind die wahren Anbeter, wir haben die Gebote, die Gott gegeben hat. Deswegen gehört uns auch der Segen. Ihr seid Götzendiener. Ihr habt es gar nicht verdient, dass Gott euch gnädig ist. Verstehen wir die Einstellung, die Jona hat? Die Barmherzigkeit, die Gott gibt, gilt nur für ihn, gilt nur für sein Volk. Und klar, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, inwieweit betrifft das auch uns? Inwieweit ist das ein Buch, das auch für uns heute aktuell ist? Worum geht es uns? Wenn ihr das Liederbuch mal durchgeht, ich habe es heute Morgen gemacht, weil ich nach Liedern gesucht habe, es ist gar nicht so leicht, Lieder zu finden, die ausdrücken, dass wir Segen für unsere Mitmenschen haben wollen. Die meisten Lieder, die Gott preisen, preisen ihn für das, was er uns getan hat, für den Segen, den er uns gibt, für die Führung unseres Lebens. Geht das Liederbuch mal durch und schaut, wie viele Lieder suchen den Segen für unsere Umwelt. Kann es sein, dass wir im Grunde unseres Herzens nicht anders sind als Jona? dass wir für das Gute, das wir tun, den Segen Gottes erwarten? Und dass wir uns vielleicht unwohl fühlen bei dem Gedanken, dass Gott jemand segnen könnte, der keinen Zehnten zahlt, der unreines Fleisch ist und den falschen Tag hält? Wenn man Jona vergleicht mit den Heiden, die dann in dieser Geschichte vorkommen, dann merken wir, wie der Schreiber hier mit diesem Gedanken spielt. Jona schläft. Die Heiden kämpfen um ihr Leben. Sie kämpfen gegen den Sturm. Sie wollen am Leben bleiben. Jona flieht vor Gott. Die Heiden rufen ihre Götter an. Jona ist stolz auf seine Religion. Immer wieder kommt es in dem, was er sagt, vor. Ich aber bete zu dem wahren Gott. In Jonas Augen sind die Heiden unrein. Interessant ist, als Gott am Anfang mit Jona spricht und er sagt, Jona, geh nach Ninive, da sagt Gott, kum kara, steh auf und geh. Als der Schiffsherr runterkommt zu Jona, sagt er, kum kara, steh auf und geh. Was liegst du denn hier unten? Also interessant ist, dass der Schreiber dem Schiffsherr sogar die Worte Gottes in den Mund legt. Steh auf und geh. Was liegst du hier unten? Wir sind mit dem Tode bedroht. Jona schaut auf die Schiffsleute herab. Die Schiffsleute aber versuchen, sein Leben zu retten. Als Jona sagt, dann werft mich ins Meer, sagen sie nicht, okay, wir werfen dich sofort ins Meer, sondern sie kämpfen um ihr Leben. Sie wollen Jona nicht opfern. Jona ist es, der sagt, naja, dann werft mich halt ins Meer. Aber sie kämpfen um sein Leben. Jona bekennt mit dem Mund, ich fürchte den Herrn. Dabei flieht er vor ihm. Die Heiden allerdings, steht da zum Schluss, sie fürchten Jahwe und bringen ihm Opfer. Sie sind bereit zu lernen, sie sind bereit, von falschen Wegen umzukehren. Sie tun das Falsche, aber weil sie es nicht besser wissen. Jona dagegen weiß es viel besser, aber er flieht vor Gott. Aber er hat die Einstellung, dass er auf die Schiffsleute herabschaut. Wer dem Nichtigen dient, lesen wir später. Und das erinnert uns an das, was Paulus schreibt in Römer 2. Obwohl die anderen Völker Gottes Gesetz nicht haben, gibt es unter ihnen doch Menschen, die von sich aus danach leben. Daran zeigt sich, dass sie Gottes Gebote in sich tragen, auch wenn sie diese gar nicht kennen. Durch ihr Handeln beweisen sie, dass die Forderungen des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben sind. Das wird ihnen durch ihr Gewissen und auch durch ihre Gedanken bestätigt, die sie entweder anklagen oder freisprechen. Was Paulus also sagt, ist, selbst unter den Leuten, die Gottes Gesetz nicht kennen, gibt es Leute, die ihm folgen. Durch ihr Gewissen. Auch wenn ihnen nicht alle Gesetze bekannt sind. Und der Umkehrschluss ist, es gibt viele Menschen, die Gottes Willen kennen und vorgeben, ihm zu folgen, es aber im Grunde nicht tun. Im Grunde ihre eigenen Wege und das eigene Wohlergehen im Blick haben und nicht Gottes Willen. Jona geht. Aus Jonas Sicht geht er statt nach Ninive nach Tarsis. Das heißt, er flieht auf der gleichen Ebene vor Gott. Aber der Bibeltext macht deutlich, Jona, indem er von Gott weggeht, geht in die Tiefe. In Kapitel 2 ganz deutlich. Er selber in seinem Gebet sagt, in die Tiefe umringte mich, ich sank hinunter in den Rachen des Todes. Das heißt, der Bibeltext macht klar, als Jona den offenbarten Willen Gottes missachtet, geht er nicht einfach nur horizontal in seinem Leben einen anderen Weg, sondern er geht hinab. Sein Leben geht hinab zum Tod. Durch seine eigene Wahl. Gottes Willen nicht ernst zu nehmen, führt zum Tod. Dagegen wird immer wieder gesetzt im Buch Jona, wie Gott handelt. Er beauftragt Jona, er lässt den Sturm kommen, er bringt den Wal zu Jonas Rettung, er beauftragt ihn, Jona auszuspucken, Er beauftragt Jona erneut, er lässt die Staude wachsen, er lässt den Wurm kommen. Die Botschaft des Buches ist, Gott wirkt, Gott handelt, Gott spricht und die Natur folgt ihm. Die Natur folgt Gott und macht, was er will. Es ist Jona, derjenige, der sagt, ich fürchte den Herrn, der Schwierigkeiten hat, das umzusetzen, was ihm gesagt wird. Was der Bibeltext dadurch sagt, ist deutlicher. Tarsis ohne Gott ist viel gefährlicher als Ninive ohne Gott. Wenn Gott uns sagt, an einen Ort zu gehen, ist er auch bei uns. Und der Ort ist dann viel sicherer, egal wie die Leute drumherum sind, als wenn wir an einen Ort gehen, den wir besser finden und uns weigern, dorthin zu gehen, wo wir hingehen sollen. Wer von Gott flieht, kommt in unsichere Umstände. Trotzdem, und das ist eines der Geheimnisse des Buches, trotzdem schafft es Gott, die Heiden zu segnen durch Jona. Obwohl Jona eigentlich gar nicht will, schafft er es, den Heiden trotzdem etwas zu sagen, von dem, wie er ist. Und am Ende der Geschichte hier tun die Schiffsleute Gott Opfer darbringen und fürchten ihn. Sie haben etwas von Gottes Größe erfahren, obwohl Jona es gar nicht will. Das bedeutet für uns heute, es gibt viele unchristliche Christen, die vorgeben, Gottes Willen zu tun, es aber eigentlich nicht tun. Die vorgeben, Gott zu kennen, ihn aber eigentlich gar nicht kennen, in seiner Gnade und Barmherzigkeit. Und es gibt viele christliche Nichtchristen. Leute, die gar nichts wissen, die vielleicht von Gott mit Gott gar nichts zu tun haben, aber die trotzdem in ihrer Einstellung versuchen, nach ihrem Wissen zu leben. Die versuchen, andere zu segnen. Und wir merken, wie das Buch uns immer wieder zeigen will, schau nicht auf andere hinunter. Schau nicht auf andere hinab. Auch wenn sie nicht das Wissen haben, das du hast. Gott will, das ist noch ein wichtiger Punkt, er will die Juden retten, er will das Volk Israel segnen. Aber nicht nur sie, das ist die Botschaft des Volkes. Er will nicht nur diejenigen segnen, die ihn kennen. Er will nicht nur diejenigen segnen, die ihm gehorsam sind. Er will alle Menschen retten. Er will alle Menschen segnen. Das ist die Größe unseres Gottes. Wenn man Gott und Jona vergleicht, Jona sucht sich ein Schiff, Gott lässt einen Fisch kommen. Jona zahlt Fährgeld, der Fisch, den Gott bringt, ist kostenlos. Ein bisschen amüsante Vergleiche, aber sie zeigen etwas. Jona schläft, Gott holt ihn ins Leben zurück. Jona geht freiwillig ins Meer, lässt sich freiwillig hinunterschmeißen, Gott rettet Jona. Der Weg, den Jona sich ausgesucht hat, bringt ihm den Tod. Gott bringt durch Gericht die Rettung. Das Schiff fährt vom Land ins Meer, der Fisch bringt Jona vom Meer zurück zum Land. Das Schiff ist bequem und das, was sich Jona gewünscht hat, der Fisch war sicherlich unbequem, aber er bringt Rettung. Das Handeln des Menschen mit dem, was er sich vorstellt, bringt letztlich den Tod, wenn es von Gott wegführt. Das, was Gott möchte, auch wenn es nicht auf den ersten Blick bequem und gut ist, bringt das Leben. Sehen wir diese Vergleiche, die das Buch Jona für uns bereithält? Gehen wir in den letzten Teil, also in den letzten Unterteil des ersten Parts, wo Jona zu Gott betet. Gott hat ihn gerettet, der Fisch kam zur Rettung von Jona und Jona betet. Er betet dafür, dass man Gott in seinem Tempel erkennt. Ein wichtiger Punkt. Gottes Tempel im Himmel, dort hat er gehört. Dank für die Rettung. Jona dankt Gott. Der Herr allein kann retten. Dem Herrn gehört Rettung. Rettung gehört Gott, ist wortwörtlich das, was er im vorletzten Vers sagt. Rettung gehört zu Gott. Es ist Gottes Ziel zu retten. Es ist Gottes Charakter. Es ist Gottes ureigener Wunsch zu retten. Das drückt Jona aus. Was wir aber finden, wenn wir das Gebet näher anschauen, habt ihr irgendwas gefunden von Reue, von Bekenntnis? Es tut mir leid, dass ich den falschen Weg gegangen bin. Es war falsch, nach Tarsis zu gehen. Eine Beschreibung seiner Gefühle, was er erlebt hat, aber kein echtes Bekenntnis. Und immer noch sehen wir, wie er auf die Heiden herabschaut. Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ja nicht helfen können, ich aber traue auf dich. Warum karikatiere ich das hier? Weil wir merken, dass Jona damit, und viele Kommentatoren nennen es ein nicht ganz am Zielgebet. Es ist kein Gebet, wie es sein sollte in dieser Stelle. Und die Heiden, auf die er herabschaut und sagt, wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die opfern Jahwe und erfüllen ihre Gelübde ihm gegenüber, sagt der Bibeltext. Er selber aber, der mit dem Bund bekennt, diesem Herrn zu folgen, ist in eine andere Richtung gelaufen. Aber kein Wort des Bekenntnisses. Dann sagt er, ich will. Ja, wenn wir kurz vor dem Tod sind und Gott uns errettet hat, dann fällt es uns sicher leicht zu bekennen, was wir für Gott alles tun wollen. Aber merken wir, dass sich der Charakter von Jona nicht wirklich geändert hat? Merken wir, dass es immer noch hauptsächlich um ihn geht? Die Segnungen, die Gott ihm gegeben hat, dafür ist er dankbar. Aber das Bild von den anderen, von den Heiden, hat sich noch nicht geändert. Diese fehlende Reue, die wir hier sehen im Gebet im ersten Teil, bereitet das vor, was nun im zweiten Teil kommt. Bevor wir uns den zweiten Teil aber anschauen, die Frage, was hat es mit uns zu tun? Wie beten wir? Achtet mal drauf, denkt mal drüber nach, wie ihr betet. Was steht im Fokus unserer Gebete? Und die Botschaft des Buches Jona ist, wenn der Fokus deiner Gebete, die Bitte um Segen für dich und für die Menschen, die du liebst, ist, dann bist du wie Jona. Wenn es dir vor allen Dingen darum geht, dass Gott dich und die Menschen, die du lieb hast, deine Familie und deine Freunde, dass er die segnet und heilt und vom Tode errettet, dann ist das gut und schön. Aber es ist nicht genau das, was Gott möchte. Wie viel beten wir für die Menschen, die wir nicht mögen? Wie viel beten wir für die Menschen, die es aus unserer Sicht nicht verdient haben, dass Gott ihnen gnädig ist? Was sagt Jesus? Liebet eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann finden wir uns hier wieder, nur allzu oft. Wenn wir ehrlich sind, merken wir, dass Jona nicht irgendein kleiner, verrückter Prophet von damals war, sondern dass wir alle kleine Jonas sind. Wir bitten Gott gerne um seinen Segen und um Hilfe für uns. Für die, die wir lieb haben, für die, die auf unserer Seite stehen. Aber wie ist es mit dem Gebet für die Leute, die Gott nicht kennen? Wie ist es mit dem Gebet für die Leute, die unsere Feinde sind? Jona Kapitel 3. Seid ihr noch fit? Sollen wir es lesen oder soll ich nur noch schnell zusammenfassen? Keiner sagt was? Lesen? Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf, Halleluja, und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und heftig zu Gott rufen. Und ein jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Manche fragen, dieser Satz, Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Die Archäologie sagt uns, so groß war Ninive nicht, dass wir 3 Tagesreisen brauchen. Also was ist damit gemeint? Dem Schreiber geht es ihm viel mehr um ein Bild. Wenn wir ins erste Buch Mose gehen und auch danach, dann war eine Reise von 3 Tagesreisen eine Reise bis an den Tod. Mit einer wunderbaren Errettung. Wir haben Abraham, der mit Isaak auf den Berg Moria geht, um ihn zu opfern. Eine Reise von 3 Tagen. Wir haben Israel in der Wüste nach dem Durchzug durch Ägypten, wo sie ohne Wasser 3 Tage in der Wüste sind und sie murren, weil sie kurz vor dem Tod sind, weil sie kein Wasser haben. Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Immer wieder sagt er 3-mal, ich bin auf dem Weg nach Jerusalem und ich werde dort gekreuzigt werden. Merken wir, diese 3-Tagesreise weit, die Jona geht in die Stadt, ist dieses Bild, das die Bibel benutzt. Das, was wir hier lesen, können wir auch anders beschreiben, nämlich Ninive war eine große Stadt vor Gott. 3 Tagesreisen groß, eine wichtige Stadt für Gott. Das heißt, Gott sagt Jona hier, Ninive ist für mich eine wichtige Stadt. Dort leben viele Menschen. Geh hin und predige ihnen von mir. Jonas Predigt, ob Jona sich dessen bewusst war, wird aus dem Bibeltext nicht deutlich. In Vers 10 steht, als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege. Das Wort für umkehren, das hier benutzt wird, ist das gleiche, was Jona predigt. Das Wort, das Jona predigt, dann wird Ninive zerstört, kann nämlich, das Wort, das eigentlich da steht, ist umgedreht. Ninive wird umgedreht. Und mit dem Umdrehen ist eigentlich Zerstörung gemeint. Es kann aber auch diesen Inhalt der inneren Umkehr haben. Im Wort steckt das drin. Ob Jona das bewusst war, ob Jona das wollte, merken wir nachher, Jona wollte es nicht. Aber trotzdem kommt diese Predigt an in Ninive, weil sie sagen, wer weiß, vielleicht. Jona hat scheinbar in seiner Predigt diese Türe nicht aufgemacht. Er hat sie nicht eingeladen zur Umkehr. Trotzdem kam es an, dass sie gesagt haben, vielleicht lässt Gott sich des großen Unheils noch gereuen. Vielleicht ist noch Hoffnung da. Wie reagiert Jona? Kapitel 4, das aber verdroß Jona sehr und er war zornig und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Land war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott der Herr aber ließ einen Rizinus wachsen. Der wuchs über Jona, dass er Schatten gab seinem Haupt und ihn errettete vor seinem Übel. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach den Rizinus, dass er verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach: Ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst um des Rizinus willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich, bis an den Tod. Und der Herr sprach: Dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast, hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere? Wenn wir das weiter genau anschauen, dann merken wir, dass das Buch Jona zeigt, dass dieser, der sagt, ich aber diene dem Herrn, ein schlechter Diener Gottes ist. Er ist am Anfang ungehorsam, sein Gebet, sein Gehorsam danach sind halbherzig, und es liegt vor allen Dingen daran, dass Jona die Liebe Gottes für Ninive nicht teilt. Seine Predigt ist hart und lieblos. Das hatte ich gesagt, 40 Tage und Ninive wird Havak, ist das Wort, Havak, kann man sich gut vorstellen. Und Jona meint damit, Havak, zerstört, weg. Das, was Gott meint, ist, Ninive wird umgekehrt. Jona dachte, dass das Schicksal Ninives feststand, oder er hoffte es. Warum? Weil er eben den Segen Gottes vor allen Dingen für sich selber und sein Volk wollte. Erinnern wir uns, in einer Zeit, als Gott Israel wieder groß gemacht hat, als Gott Israels Grenzen wiederhergestellt hat, als Damaskus wieder zurück zum israelitischen Gebet gehörte. In dieser Zeit möchte Jona nicht, dass Gott auch andere Völker segnet. Und vergisst dabei, dass der Segen seines eigenen Volkes nichts mit Gehorsam, sondern nur mit Gnade zu tun hatte. Dieselbe Gnade, die er erfährt, soll aber anderen nicht gelten. Die Heiden dagegen, sie glauben an Gottes Wort, sie ziehen den Sack an als Zeichen der Buße. Sie sind persönlich davon betroffen. Es geht von unten nach oben, diese Bewegung, alle sind gleich. Der König geht als Beispiel voran und legt seinen Purpur, legt seine Größe ab. Er ist bereit, sich genauso zu demütigen. Und sie hoffen auf Gottes Gnade und Liebe und nicht auf die eigenen Taten. Kann es sein, dass viele Nicht-Adventisten Gnade viel besser verstehen als wir? Wo wir so vieles davon kennen, was Gott möchte, wie wir leben? Wo wir so viel Erkenntnis über Ernährung und anderes haben? Kann es unsere Gefahr sein, dass wir Gnade, das gnädige Herz Gottes nicht wirklich verstanden haben? Ihr kennt mich, denke ich, gut genug in der Zwischenzeit, um zu wissen, dass es mir nicht darum geht, den Wert von Geboten und gutem Leben herabzusetzen. Aber all das hat nur Sinn, wenn es auf der Gnade und der Liebe beruht, die Gott für uns hat. Wenn es dagegen unser eigener Versuch ist, uns zu erlösen und uns Gottes Güte zu sichern, dann ist es immer zum Scheitern verurteilt. Und die Frage, ob wir das wirklich verstanden haben, zeigt sich daran, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Gönnen wir anderen Menschen die Gnade Gottes, auch wenn sie nicht so gelebt haben, wie wir es tun. Die Schiffsleute und die Niniviter kann man auch gut vergleichen. Beide Gruppen sind Heiden und Götzendiener. Beide hängen an ihrem Leben. Sie rudern, sie werfen Lose, sie tun Buße. Beide möchten nicht sterben. Beide machen eine doppeldeutige Erfahrung mit Gottes Diener. Sie haben zwar jemanden vor sich, der Gott auf der einen Seite kennt, ihn aber auf der anderen Seite schlecht vertritt. Beide Gruppen beten zu Gott und beide Gruppen finden Gottes Gnade, obwohl sie es nicht verdient haben. Die Schlussfolgerung des Buches, so hart wie sie klingt für uns, die schmutzigen, unreinen, abgötterischen Heiden sind bessere Nachfolger Gottes als sein eigenes Volk. als die, die nach seinem Namen genannt sind. Denn das, was Jona hier tut und widerfährt, ist ein Symbol für sein ganzes Volk. Es ist ein Symbol für sein ganzes Volk, wo es steht. Israel nimmt den Tod der Heidenvölker drumherum dankbar in Kauf. Weil was ist ihre Meinung? Was gut ist für uns, ist schlecht für die Heiden. Wenn wir Kriege gewinnen, ist es gut für uns und die anderen sollen leiden. Hauptsache wir wachsen und uns geht's besser. Das ist nicht das Bild Gottes. Was hat Jona gebetet, ohne dass er es wirklich glaubt? Errettung gehört Gott. Das, was Gott möchte, ist erretten. Und zwar sein Volk Israel. Wir haben gelesen, es jammert ihm, wie es dem Volk geht. Es jammert ihn die Unterdrückung und was die heidnischen Völker tun. Aber das gleiche Jammern hat er gegenüber der heidnischen Völker selber. Gott möchte beide retten. Gott möchte beiden helfen. Hat sich Jona geändert? Weit davon entfernt zum Schluss. Ich wusste, dass du gnädig und barmherzig bist. Aber scheinbar nicht für sich selber. Vielleicht ist es auch der Grund, warum er gedacht hat, er kann von Gottes Gegenwart fliehen nach Tarsis. Weil er gedacht hat, na Gott, du wirst schon gnädig sein. Manchmal ist das unser Problem, dass wir mit uns selber zu gnädig umgehen. Wir brauchen einen gnädigen Gott, auf jeden Fall. Aber wenn wir die Gnade Gottes als Rechtfertigung dafür sehen, weiterhin etwas zu tun, was nicht Gottes Wille ist, dann treiben wir ein gefährliches Spiel. Gottes Güte ist für ihn hier der Grund, ungehorsam zu sein. Die Frage ist, wie weit ist Rechtgläubigkeit, die den Fokus auf das eigene Halten der Gebote Gottes, um Segen zu bekommen ist, weg vom Herzen Gottes. Und wir merken in dieser Geschichte, es ist sehr weit weg von Gott. Denn Gott geht es darum zu retten. Jona hat Angst um sein eigenes, hat nicht so sehr Angst um sein eigenes Leben, sondern um seinen guten Ruf. Warum ist er am Anfang von Kapitel 4 so weit zu sterben? Dass er sagt, ich habe gepredigt, sie werden untergehen und du schenkst ihnen Gnade. Mein Ruf als Prophet ist zerstört, ich möchte sterben. Sein eigener Ruf ist ihm wichtiger als das, was mit den anderen passiert. Im Grunde merken wir, es ist sein verletzter Stolz. Es geht um sein eigenes Ich. Die Staude ist ein Zeichen von Gottes Gnade, die Gott selbst ihm bringt. Ich meine, hättet ihr Jona eine Staude wachsen lassen, wo er da draußen in der Stadt, vor der Stadt sitzt und darauf wartet, dass sie zerstört wird und mit euch hadert? Gott ist gnädig, er zeigt ihm seinen Schutz und seine Liebe. Aber er möchte sie immer noch nicht anderen zugestehen. Das, was das Buch zeigt, Jona verlässt Ninive in Richtung Osten. Und immer da, wo jemand Richtung Osten Gott verlässt in der Bibel, verlässt man Gott selber. Adam und Eva verlassen den Garten Eden. Kain geht nach Osten ins Land Not. Die Erbauer des Turms zu Babel ziehen nach Osten, um dort den Turm zu bauen. Lot zieht nach Sodom, in der Geschichte auch im Osten. Immer da, wo Menschen in den Osten gehen in der Bibel, verlassen sie die Gegenwart Gottes, dem sie eigene Wege gehen. Jona bringt sein eigenes Leben in Gefahr und Gott geht ihm nach. Denn ohne Wasser draußen vor der Stadt in der Sonne zu sitzen, ist nicht klug. Gott geht ihm nach, er schützt ihn. Jona erwartet, dass Tausende von Menschen und Tieren Gott egal sind. Dass er sie auslöscht, weil sie sich schlecht gegenüber seinem Volk verhalten haben. Weil sie Gräueltaten verübt haben. Doch das Buch zeigt, Gott liebt diese 120.000 Menschen, und die Tiere. Ein wirklich großes Detail, das da steht, und die Tiere. Wenn wir heute in unsere Welt schauen, geht es uns zum Beispiel in der Frage der veganen Ernährung, wir reden viel drüber, geht es uns vor allen Dingen um unsere Gesundheit? Die meisten Menschen, die heute außerhalb unserer Kirche Veganer sind, sind es nicht, damit sie selber gesünder sind, sondern sie sind es, weil es ihnen um die Tiere geht. Kann es sein, dass dieser Aspekt in unserer Kirche zu kurz kommt? Wir machen das, was für uns gut ist, wenn es uns gesundheitlichen Vorteil bringt. Was sagt Gott? Er liebt auch die Tiere. Können wir mit Heiden zusammenarbeiten, denen es um die Tiere geht? Oder schauen wir auf sie herab, weil sie andere Ziele haben? Jona freut sich mehr an der Auslöschung der Feinde als an Gottes Charakter. Kennen wir Gottes Charakter und lieben wir diesen Charakter? Lieben wir einen Gott, der sagt, er ist Errettung, er möchte retten? Lieben wir Gott dafür, dass wir wissen, er möchte erretten? Und zwar nicht nur uns, sondern auch Leute, die es nicht verdient haben. Wir teilen die Welt oft auf in gut und richtig. Adventisten und Nicht-Adventisten. Wie das Volk Gottes so oft. Die Gläubigen, die Heiden. Die Guten, die Samariter. Die Ehebrecher, die Ausländer. Die Farbigen, die Weißen, die Liberalen, die Konservativen. Die Katholiken, die Sonntagshalter, die Götzenanbeter, Muslime. Wir haben unsere Schubladen. Die Veganer, die Fleischesser. Wir haben unsere Schubladen. Und in unseren Schubladen sind wir gewöhnt zu denken, die, die so sind wie wir, die so glauben wie wir, die so aussehen wie wir, die sollen gesegnet werden. Wer nicht hineinpasst, der hat Gottes Gnade auch nicht verdient. Wir merken, wie diese Gedanken nicht nur in der Kirche, sondern auch heute in unserer Zeit aktuell sind. Kann es sein, dass Gott viele Flüchtlinge in unser Land lässt, weil diese Menschen sonst nie von ihm gehört hätten können? Kann es sein, dass Gott erretten möchte und dass er möchte, dass auch Muslime ihn kennenlernen? Und wir haben Angst, dass unser Erspartes weggeht. Gott möchte erretten. Errettung gehört zu Gott. Gott hat keine Grenzen. Das hat auch Jesus gezeigt, als er auf der Erde war. Er hat keine Grenzen von Leuten, die er segnen möchte. Kann es sein, dass Gott uns heute die Brille aufsetzt? Jesus kam, um das Verlorene zu suchen. Wie beten wir? Als Adventisten beten wir manchmal, Jesus, komm bald wieder. Die Welt ist schlecht, bitte komm bald wieder und erlöse uns. Und kann es sein, dass Gott sagt, ja, ich möchte gern wiederkommen, aber es gibt einfach noch so viele Menschen, die noch dabei sein sollen. Und ich bin bereit, noch zu warten, weil ich ihnen noch Zeit geben möchte. Und wir sagen, Gott, ist uns egal, komm du und erlöse mich. Versteht ihr, was ich karikatieren möchte? Und manchmal glauben wir, naja, als Adventisten, wir brauchen nicht groß auf andere Christen zuzugehen, denn Katholiken werden eh die sein, die das Sonntagsgesetz durchbringen. Und die anderen Protestanten ist eh der abgefallene Protestantismus. Wir brauchen mit denen gar nicht groß reden, denn die werden am Ende alle den Sonntag einführen und uns verfolgen. Also beten wir, dass Jesus bald kommt und sie sind uns egal. Versteht ihr, was ich meine? Kann es sein, dass es genauso viele andere Christen gibt, die Gott gerne möchte, dass sie die Wahrheit verstehen, dass sie seinen Charakter verstehen, dass sie die Bedeutung des Sabbats verstehen? Natürlich kennen wir die Prophetie und ich glaube hundertprozentig daran, dass das, was im großen Kampf steht, kommen wird. Aber wenn es jetzt unsere Rechtfertigung ist, zu sagen, ich habe jetzt keinen Kontakt mit anderen Christen, weil eines Tages werden die mal, kann es sein, dass es nicht das ist, was Gott sich vorstellt? Oder dass, wenn wir Traktate verteilen, wo wir auf andere Christen draufschlagen und sagen, das und das und das ist falsch, dass es nicht, dass wir dann genauso sind wie Jona? Wo hören andere Christen die Zeit, die Botschaft, die Gott uns für diese Zeit gegeben hat als Adventisten, in einer Art und Weise, wo sie Gottes Liebe sehen. Und nicht eine Einordnung in richtig und falsch. Wenn du den Sabbat hältst, ist alles gut. Wenn du den Sonntag hältst, ist alles falsch. Ihr versteht, worum es mir geht. Und es geht mir aufgrund dieses Buches. Aufgrund dieses Buches Jona, wo Jesus selber sagt, das ist ein Zeichen für die Generation. Wo stehen wir? Wir haben viel darüber nachgedacht in den letzten Predigten, wer Gott ist, wie gut er zu uns ist. Und das, was Gott sich wünscht, wenn wir das lesen, ist, erkennt, wie sehr ich auch die Menschen liebe, die nicht in eure Kategorien von Gut und Böse passen. Erkennt, wie sehr ich auch die Leute liebe, die es in euren Augen nicht verdient haben. Denn der Auftrag, hinauszugehen in die ganze Welt und Jünger zu machen, ist immer noch den Auftrag, den wir haben. Und ich wünsche uns, dass wir diesen Auftrag ausführen. Dass wir diesen Auftrag ausführen, weil wir Gottes Charakter kennen. Weil wir seine Liebe kennen und seinen Wunsch zu erretten. Spüren wir die Sehnsucht Gottes nach Verlorenen? Spüren wir die Sehnsucht, die er hat, andere Menschen zu erlösen und zu erretten? Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen.